Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Heute zu Gast ist Susanne Burzel. Sie führt eine Werbeagentur, coacht Unternehmen und schreibt Bücher. Und heute interessiert uns vor allem ihr neues Buch und ihre Mutterschaft, die voller Herausforderungen war und ist. Denn ihre beiden Söhne sind hochbegabt und der Weg zur richtigen Diagnose und zum individuellen Umgang damit, der war lang. Denn oftmals denken wir, hochbegabt ist doch super, da läuft alles, die sind total schlau, ganz toll. Aber wenn es dann schwierig wird im Schulbesuch, im Umfeld, dann steht man oft mal ein bisschen allein da, weil nicht so viel Verständnis da ist. Und genau dieses Verständnis möchte sie wecken, indem sie von ihrem Weg, von dem Weg ihrer Familie erzählt. Und deshalb hat sie den Erfahrungsbericht und das Mutmachbuch geschrieben, Hochbegabt gescheitert. Und genau über diese Geschichte möchten wir heute mit ihr sprechen. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und bin sehr gespannt auf die nächste halbe Stunde.
Ja, fangen wir mit deiner Geschichte an, oder? Mit dem Startpunkt, um den es auch im Buch geht. Wie hat diese schwierige Geschichte, die dann jetzt auch einen guten Ausgang genommen hat, für euch begonnen?
Es war eigentlich ein ganz langer Prozess. Also es hat eigentlich begonnen seit dem Babyalter und hat sich bis zum Alter von 15 Jahren hochgeschraubt, bis dann endgültig der Zusammenbruch kam. Also unser Sohn hat mit 15 Jahren die Schule verweigert und das für ganze 2 Jahre. Und das war natürlich ein Riesenzusammenbruch für die ganze Familie. Wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten. Klar, wir haben schon einiges durchgehabt bis zum Zeitpunkt. Wir haben Diagnostiken durch ADHS und Asperger bzw. Autismus-Spektrum. Störung heißt es ja jetzt richtig. Wir haben einiges durch und einen langen Weg hinter uns gebracht, aber mit 15 war tatsächlich dann so der Punkt erreicht, wo alles zusammenbrach.
Und dann hast du dich auf den langen Weg gemacht oder ihr euch gemeinsam? Weil es war ja noch keine Hochbegabungsdiagnose da zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig erinnere, ne?
Ganz genau. Also unser Sohn war schon immer sehr clever. Er war in der Grundschule auch sehr verhaltensauffällig, so dass wir dann den Tipp bekommen haben oder die Empfehlung bekommen haben, mach doch mal eine ADHS-Diagnose, irgendwas ist da. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben eine ADHS-Diagnose bekommen und damals wurde auch die Begabung mitgetestet und diese war überdurchschnittlich. Also IQ 121 hatten wir damals. Mhm. Und haben wir gedacht, okay, das passt, unser Kind ist clever und dann schauen wir jetzt nur noch auf die Defizite. Und so wurde es auch in der Schule gemacht. Es war immer nur, wie bekommen wir diese Wildheit, diese Ungestümtheit, diese Impulskontrollstörung irgendwo in den Griff, haben aber die Begabung eigentlich außer Acht gelassen, weil das ja war ein Haken dran für uns. Und eine Begabungsdiagnostik haben wir tatsächlich erst dann machen lassen, als unser Sohn schon die Schule verweigerte. Also wir haben vorher die klinischen IQ-Tests mitgemacht und dann mit 15 bzw. mit 16 ist er in die Begabungsdiagnostik. Und diese ist sehr potenzialorientiert, sodass das Kind innerhalb des Termins seine kompletten Potenziale auch besser zeigen kann, weil es in einem wohlwollenden Umfeld ist, weil es satt und zufrieden ist, es ist wach und so weiter. Also da sorgen einfach die Begabungsdiagnostiker auch dafür, dass das Kind sich wohlfühlt. Und da ist dann tatsächlich die Hochbegabung herausgekommen und ein Wert kratzte sogar an der Höchstbegabung. Und das heißt, wir haben tatsächlich erst mit 16 Jahren erfahren, dass unser Sohn hochbegabt ist und sämtliche Förderungen, die vorher möglich gewesen wären, waren dann natürlich schon alles vorbei. Also ja, das war schon ziemlich blöd. Einerseits wussten wir, okay, er ist hochbegabt. Wir hatten dann nochmal eine Bestätigung. Aber wie gehen wir jetzt weiter vor? Und wir waren natürlich auch sehr traurig darüber, dass einige Gelegenheiten auch verpasst waren.
Vielleicht kannst du für unsere HörerInnen kurz schildern, also wie das mit der Hochbegabung, was das genau bedeutet und wie diese Begabungsdiagnostik, auf was da geguckt wird, welche Elemente oder so, dass man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann.
Also ein IQ-Test testet eigentlich die Intelligenz und da gibt es verschiedene Werte. Es gibt einen Standardwert, eine Norm, ein Normwert für die Bevölkerung, der liegt bei durchschnittlich 100 beziehungsweise zwischen 85 und 114. Das sind die eigentlichen Normalbegabungswerte und alles, was drüber ist, ab IQ 130 ist eine Hochbegabung. Und es gibt strenge Messverfahren, nach denen das getestet wird. die nutzen sowohl die klinischen Diagnostiken als aber auch die Begabungsdiagnostiker. Das heißt, die nutzen alle dieselben Tests. Mhm. Aber die Begabungsdiagnostiker schauen halt nochmal auf das Umfeld, schaffen, wie gesagt, eine gute Atmosphäre, dass das Kind auch wirklich sich wohlfühlt und sein Potenzial zeigen kann. Das ist so der kleine Unterschied dabei, während ein IQ-Test im klinischen Setting natürlich auch oft während einer ADHS-Diagnose gemacht wird oder während einer Autismus-Spektrum-Störung-Diagnostik. Und naja, das ist kann für das Kind schon überfordernd sein oder auch angsteinflößend, wenn die ganzen anderen Untersuchungen da im gleichen Umfeld gemacht werden und kann deswegen eventuell auch sein Potenzial nicht ganz zeigen.
Und dann unterteilt sich ja so ein IQ-Test auch noch in verschiedene Facetten der Intelligenz. Man sagt, dann ist es das räumliche Denken und die verbale Intelligenz und so weiter. Da, ich wollte das noch, weil du gesagt hast, an einem Wert dann sogar an der Höchstbegabung gekratzt. Also das lässt sich dann noch ein bisschen differenzieren, wie sich dieser Wert am Ende dann auch zusammensetzt, aus welchen Bereichen.
Genau, es sind 4 verschiedene Werte, die in diesem Test verwendet wurden. Manchmal sind es 5 verschiedene Werte. Mhm. Es kommt immer auf das Alter des Kindes an und auch auf das Testverfahren. Und in diesem Test bei unserem Sohn wurde das Sprachverständnis getestet, das fluide Schlussfolgern beziehungsweise räumlich-visuelle Wahrnehmung. Da war er wirklich kurz vor der Höchstbegabung. Dann noch das Arbeitsgedächtnis und die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und alles zusammen geht in ein etwas kompliziertes Messverfahren beziehungsweise Berechnungsverfahren, welches mit dem PC dann auch gemacht wird. Und da kam halt eben dann der Gesamt-IQ raus. Aber es ist auch immer interessant, nochmal drauf zu schauen, welche Einzelwerte haben welche Ergebnisse. Denn dadurch, dass unser Sohn ein sehr heterogenes Ergebnis hatte, also ein Wert sehr hoch und die anderen Werte eher im überdurchschnittlichen Bereich, dadurch kommt es eben auch zu verschiedenen Symptomatiken, die dem ADHS und Autismus-Spektrum-Störung und etc. sehr ähneln können. Und deswegen ist auch die Gefahr der Fehldiagnosen da. Und um das noch abzuschließen, ein Kinder- und Jugendpsychologe, der ihn dann mit 16 Jahren oder mit 17 Jahren nochmal untersucht hatte, sagte dann, ich kann nichts feststellen. Er hat kein ADHS, er hat keine Auffälligkeiten Autismus-Spektrum-Störung, er hat keine Auffälligkeiten zu Depressionen. Aber sein Verhalten kommt aufgrund seines Begabungsprofils, weil er einfach Probleme hat, damit zurechtzukommen. Und das ist, denke ich, auch was ganz Wichtiges, was man sich im Hinterkopf behalten sollte, wenn es um zweifache Herausforderungen geht, wie ADHS und Hochbegabung oder andere Dinge.
Ich fand es ganz schön, dass du geschrieben hast, Hochbegabte denken anders, weil das ist eben, geht so ein bisschen auch weg von diesem, die Genies, die irgendwie halt da so auffällig sind, sondern eben zu sagen, die tun sich manchmal schwer, also so habe ich das verstanden, ne? Ich habe keine persönliche Erfahrung, aber die tun sich schwer, weil es ganz anders funktioniert im Kopf und dann entstehen eben auch Probleme in der Schule, ohne dass man die verbalisieren kann und wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, wird es schwierig für alle Beteiligten, glaube ich.
Ganz genau. Also es sind verschiedene Eigenschaften, die Hochbegabte haben, wo es natürlich schwierig wird in der Schule, wo es auch zu massiven Schulproblemen tatsächlich kommen kann. Hochbegabte haben zum Beispiel einen sehr hohen Perfektionismus. Das ist so eine Seite. Also es kann, es muss nicht sein. Und sie wollen alles richtig machen und scheitern dann an den Aufgaben, weil sie wissen, ich kann sie nicht so erfüllen, wie ich es eigentlich im Kopf habe. Dann Hochbegabte hassen zum Beispiel Wiederholungen und Dinge zu üben. Also gerade wenn Kinder in der Grundschule einen Buchstaben bekommen, einen neuen Buchstaben und den sollen die über 2 Seiten schreiben, dann resignieren wahrscheinlich viele Hochbegabte und so auch unser Sohn, der hat 2 Zeilen geschrieben, hat gesagt, okay, ich kann's, wo ist der nächste Buchstabe? Dass der jetzt aber noch eine Woche lang in der Schule durchgenommen wird, das hat ihn einfach so unterfordert und ihm war so sehr langweilig, dass er dann sich mit anderen Dingen beschäftigt hat und den Unterricht geschmissen hat, ganz klar. Also von daher, das sind so verschiedene Eigenschaften. Oder sie haben eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Sie wollen die Themen ganz in die Tiefe erfassen, wenn sie irgendwas interessiert. Sie wollen alles darüber wissen. Und wenn dann gerade Themen auch in der Schule auf verschiedene Schuljahre oder verschiedene Halbjahre aufgeteilt sind oder thematisch auch so ein bisschen auseinandergerissen sind, dann kann es natürlich auch sein, dass sie frustriert sind, dass sie sich ausgebremst fühlen oder dass sie vielleicht sogar von der Lehrkraft auch schon mal hören, stell nicht so viele Fragen, wir müssen jetzt weiter zum nächsten Thema. Also das sind so Dinge, da kommt so vieles zusammen, wie Hochbegabte denken. Sie denken einfach anders, so wie du es eben schon gesagt hast, Katharina. Sie denken einfach anders und das fällt ihnen oder kann ihnen auf die Füße fallen. Sie hinterfragen den Unterricht, das ist auch sowas. Sie suchen immer nach der Sinnhaftigkeit des Unterrichts oder des Schulstoffs. Und das hat unser Sohn auch sehr stark zelebriert, gerade in der Mittelstufe zum Leidwesen aller Deutschlehrkräfte. Das war dann schon nicht so einfach.
Was ja eigentlich eine schöne Eigenschaft auch ist, zu hinterfragen, warum ich tue ich was, mit welchem Ziel, das ist ja eigentlich was Schönes, aber unser Schulsystem ist halt doch trotz allem relativ starr in vielen Dingen. Das ist ja auch eins deiner Themen, was du im Buch auch ganz klar sagst. Wir haben nicht Raum und oft auch nicht Wissen von den beteiligten Personen, wie man mit Kindern umgeht, die zum Beispiel hochbegabt sind, aber auch, ich sag mal, im Spektrum liegen oder ADHS haben, dass da einfach noch viele Mythen rumgeistern und einfach so ein Halbwissen manchmal und das dann auch einfach schwierig ist, darauf einzugehen, leider.
Ich denke auch, das ist diese Glaubenssätze, die wir mitbringen, wenn es um Hochbegabung geht, das liegt vielen einfach bremst viele aus, sich mit dem Thema wirklich eingehend zu beschäftigen. Es ist ein Andersdenken, das heißt aber nicht, dass diese Kinder oder diese Jugendlichen oder diese Menschen Hochleister sind automatisch. Und das wird oft verwechselt. Und gerade wenn Lehrkräfte mit solchen Vorbehalten dann solchen Kindern gegenüberstehen, dann entsteht vielleicht auch eine innere oder eine unbewusste Angst, sich die Butter vom Brot nehmen zu lassen von diesen Kindern, die vielleicht Dinge anders sehen oder schon wissen etc. Also das steckt natürlich auch dahinter. Und was ich anprangere, ist natürlich auch, dass die Lehramtsausbildung, Hochbegabung, Underachievement, das ist die sogenannte Minderleistung in der Schule, dass die Lehramtsausbildung dies überhaupt nicht zum Thema macht oder ganz, ganz selten oder eben nur auf freiwilliger Basis. Und viele Lehrkräfte kommen dann in die Schule und haben unglaublich viele Aufgaben und Herausforderungen, die sie sowieso schon bewältigen. Und da ist, glaube ich, ein hochbegabtes Kind ein Luxusproblem, weil sie sich eben einfach nicht damit auskennen. Und das ist so schade, denn es gehen so viele Potenziale dadurch auch verloren letztendlich. Und die Kinder bleiben auf der Strecke, fühlen sich nicht zugehörig, weil sie sich schon anders fühlen, Ecken an etc. Und ja, es ist eigentlich sehr, sehr schade für diese Kinder.
Ich finde, es ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wichtig die richtige Diagnose ist tatsächlich, oder? Weil wir das Verhalten an und für sich ist Ausdruck von diesen Schwierigkeiten, dem Andersdenken, dem auch unverstanden werden, den nicht seinen Potenzialen und Begabungen folgen können. Wir können aber erst dann gezielt als Eltern, als Fachpersonen, als Pädagogen helfen und damit umgehen, wenn wir wissen, was eigentlich dahinter steht. Sonst behandeln wir ständig das Falsche oder wir gehen dann auf die ADHS ein, die es aber dann tatsächlich eigentlich gar nicht gibt. Aber sind dann die ganze Zeit an den exekutiven Störungen dran, die mit der ADHS einhergehen, die es aber gar nicht gäbe, wenn wir an dem Kern der Thematik dran werden, oder? Und da finde ich es heutzutage noch ziemlich schwierig, dass es dann von den Eltern so wahnsinnig viel braucht, so viel Kämpfen für die Kinder, oder? Da so viel Energie, so viel Einstehen, also so, wirklich ganz viel Hochachtung für alle, die diese harten Wege schon gegangen sind. Aber ich würde mir ja so wünschen, dass Diagnostik einfach viel umfassender wird und breiter gedacht wird und nicht so eben die Empfehlung vom Kindergarten, der Schule, von der weiterführenden Schule kommt. Da gibt es ein Verhaltensthema. Schaut mal auf die ADHS. Das Sinnvollere wäre ja so, schaut da mal hin. Und dann gehen wir mal in einen größeren Kontext. Okay, was haben wir hier alles? Und nicht nur punktuell. Und dann könnte man viel schneller, viel zielgerichteter arbeiten. Oder Susanne, wie siehst du das?
Ich sehe es genauso wie du, Michelle. Also das, die Eltern kennen ihr Kind ja sehr, sehr gut. Sie sind ja die ganze Zeit mit dem Kind auch zusammen. Und ich empfehle immer, wenn der Verdacht da ist, dass das Kind besonders begabt ist und wenn es auf der anderen Seite aber dann zu Schulproblemen kommt oder Problemen im Kindergarten, dann sollte eine Begabungsdiagnostik in Betracht gezogen werden. Und das ist auch das, was Lehrkräfte dann empfehlen können, wenn sie darauf geschult sind, die Signale richtig zu deuten. Was nicht so einfach ist, wie du es ja schon gesagt hast. Auch für Mediziner, auch für Psychotherapeuten und so weiter, ist auch für Psychologen ist es natürlich eine Herausforderung, das richtig zu diagnostizieren, weil auch diese nicht so gut geschult sind in diesem Thema Hochbegabung, weil es eben die Symptome, weil sie sich eben überschneiden. Ich denke, die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist da ganz, ganz wichtig, dass die Eltern auch für ihre Kinder einstehen, dass sie informieren und dass sie vielleicht auch Ideen geben, worauf springt das Kind denn besonders gut ein. Vielleicht kann es mal einen Fachvortrag halten über sein Lieblingsthema oder vielleicht kann es sogar mal eine AG leiten über sein Lieblingsthema oder es gibt Drehtürmodelle, wo das Kind vielleicht schon mal in eine übergeordnete Klasse rein kann für bestimmte Fächer oder digitale Drehtür. Enrichment ist auch so ein Thema, wobei das von einigen Kindern vielleicht nicht so gerne gesehen wird, weil es für sie Zusatzaufgaben bedeutet. Aber verschiedene Förderprogramme auch für die Kinder sind da ganz wichtig. Aber ja, die richtige Diagnose zu stellen, ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung. Und da sind die Eltern wirklich die besten Anwälte für ihre Kinder, um zu sagen, okay, schaut doch hier nochmal hin, unser Kind zeigt die und die anderen Auffälligkeiten oder Eigenschaften. Da ist es doch auch wichtig, da mal hinzuschauen und darauf zu achten.
Magst du vielleicht nochmal von eurer Geschichte erzählen, wie es weiterging nach der Schulverweigerung, dass wir jetzt nicht da stehen bleiben und sagen, so, das war's dann. Da hat's gekracht.
Ja. Ja. Genau, unser Kind sitzt seitdem in seinem Zimmer. Nein, so ist es nicht. Genau. Also unser Kind, unser Jugendlicher mittlerweile, also 15 Jahre alt, es war wirklich eine Schockstarre, die ihn überfiel, diesen einen Morgen. Und so beginne ich ja auch mein Buch, um den Leser wirklich da eindrücklich auch mit reinzunehmen und die Leserin natürlich. Es war erstmal ein kompletter Zusammenbruch. Wir fühlten uns wie in einer dunklen Sackgasse ohne Ausweg. Wir haben uns immer sehr, oder ich habe mich immer sehr, sehr stark informiert, was ist es denn jetzt? Was könnte es sein? Wo gibt es Hilfestellungen? Welche Möglichkeiten haben wir von Ergotherapie, Diagnostiken und so weiter? Aber da standen wir wirklich an einem Punkt, wo wir sagten, okay, wir wissen nicht mehr weiter und es war ein kompletter Zusammenbruch. Wir haben mit der Schule von unserem Sohn sehr eng zusammengearbeitet. Das war ein Gymnasium damals und die waren wirklich unglaublich hilfsbereit. Die wussten zwar auch nicht, um was es geht, die kannten sich mit dem Thema auch nicht aus, aber die haben uns alle Hilfe zur Verfügung gestellt, die es gibt. Und der Förderschullehrer, der uns damals auch betreut hat, der hat uns den entscheidenden Tipp gegeben, mal nach dem Thema Underachievement zu schauen, beziehungsweise eine gewisse Psychologin zu kontaktieren. Und als ich bei ihr auf der Webseite geschaut habe, bin ich auf das Thema Underachievement gestoßen. Und das war der Moment, wo sich der Buchtitel praktisch weiter ergänzt, also nicht nur hochbegabt gescheitert, sondern neue Türen öffnen sich. Und hier haben sich tatsächlich neue Türen geöffnet in diesem Moment. Wir haben wieder Licht am Ende des Tunnels gesehen. Wir wussten wieder, wie es weitergehen kann und haben dann recherchiert natürlich, welche Möglichkeiten haben wir. Wir sind dann auf einen Coach gestoßen, der genau die gleiche Geschichte als Kind hatte, der mittlerweile auch Jugendliche coacht. Zudem sind wir gegangen. Dann in die Begabungsdiagnostik, die Feststellung der Hochbegabung und parallel natürlich immer wieder mit der Schule über Förderpläne versucht, was möglich ist, dass unser Kind wieder die Schule besucht. Letztendlich sind wir dann beim Schulamt gelandet. Wir haben dann die ESE-Förderung oder ESE, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, diese sonderpädagogische Förderbedarf heißt es, glaube ich. Diesen haben wir bekommen, beantragt und bekommen. Die Schulpsychologin hatte ihn nochmal untersucht. Wir sind dann auch zum Jugendamt gegangen, haben geschaut, welche Möglichkeiten wir hier haben. Da unser Kind aufgrund einer Reha-Maßnahme, die er dann auch zwischenzeitlich besucht hatte, das ist nicht der sonderpädagogische Förderbedarf, sondern nach SGB 35a Paragraph, genau, also ihr kennt das vielleicht. Diesen Bedarf hatten wir dann auch. Und das war die Voraussetzung für den nächsten Schritt, denn wir haben uns dafür eingesetzt, dass unser Sohn nach 2 Jahren Schulverweigerung oder damals waren es noch 1,5, eine Förderschule für Hochbegabte besuchen kann. Das ist für viele erstmal ein Widerspruch in sich, Förderschule und Hochbegabung, das passt eigentlich gar nicht zusammen, aber die gibt es und die ist in Offenbach, das ist die Oswald-von-Nell-Bräuning-Schule, Abteilung 2E, 2E deswegen, weil zweifach außergewöhnlich ADHS plus eine Begabung über 120. Und das hatten wir und wir hatten auch die Förderbedarfe und wir hätten an dieser Schule dann auch, hätten teilnehmen können oder unser Sohn hätte dorthin gehen können, aber das Jugendamt hatte uns da ziemlich zappeln lassen. Und nach 2 Ablehnungen seitens des Jugendamts haben wir nochmal einen 3. Anlauf unternommen und die Sachbearbeiterin war wirklich grandios. Die hat wirklich hinter uns gestanden und hat uns auch verstanden, sodass sie letztendlich bewirkt hat, dass unser Sohn für ein Jahr diese Förderschule besuchen konnte, seinen Realschulabschluss machen konnte und er war in dieser Zeit auch in einer Wohngruppe untergebracht. Und ich muss sagen, es war eine grandiose Erfahrung für ihn, denn er fühlte sich das erste Mal gesehen, weil er das erste Mal unter Gleichgesinnten war. Und auch in der Wohngruppe waren einige hochbegabte SchülerInnen aus dieser Schule untergebracht. Und er hat sich mit denen angefreundet und hat stundenlang mit denen philosophiert. Und ja, er ist richtig aufgeblüht in dieser Zeit. Hat dann seinen Realschulabschluss mit einer 2 abgeschlossen, war in Mathe sogar mit einer 1 Klassenbester. Und das war wirklich genial. Und danach hat er dann noch mal ein Jahr betriebsvorbereitende Bildungsmaßnahme gemacht über die Arbeitsagentur. Und das hat ihm auch noch mal sehr gut getan. Und jetzt ist er ein sehr, sehr glücklicher Azubi im Handwerk. Er liebt es. Er bringt seine PS wieder auf die Straße. Es ist unfassbar. Es ist wieder unser Sohn, den wir von früher kennen. Wissbegierig, neugierig, aktiv und ständig auf der Suche nach Neuem. Und es ist einfach, also es macht uns jeden Tag stolz, ihn da zu sehen. Und er steht jeden Morgen um 6 Uhr auf, um pünktlich auf der Arbeit zu sein. Das wäre vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Und wir hätten niemals gedacht, dass sich das so entwickelt. Und es bewahrheitet eigentlich wieder dieses, wenn das Kind in der richtigen Umgebung ist und das Umfeld entsprechend gut ist oder passend ist für das Kind, dann kann es auch seine Potenziale zeigen.
Das klingt aber auch wahnsinnig anstrengend für euch. Ja, so für ihn, für ihn, weil er nie passt quasi. Und für euch, weil das wahnsinnige Kämpfe sind, auch bürokratischer Art, wenn ich mir das so anhöre, dahin zu kommen. Und das nimmt ja dann wahrscheinlich sehr viel Raum ein. Wie war das für dich als Mutter, weil wir hier mal über die Mamas sprechen? Ja. Wie hast du
auf dich geschaut?
Ja, auf dich geschaut und durchgehalten.
Ja, ich habe durchgehalten. Genau. Es war eine unglaublich harte und anstrengende Zeit, aber ich habe auch sehr schnell gelernt, was Eigenverantwortung angeht, nämlich die Dinge auch selbst in die Hand zu nehmen, dass es so wichtig ist. Ich habe die Möglichkeit, alles zu beeinflussen, was ich möchte. Ich muss nur ins Handeln kommen. Ich muss dranbleiben. Und ja, es gibt auch Phasen, die wirklich, wirklich schwierig sind. Und ich saß einige Male, habe ich mich ins Badezimmer eingeschlossen und habe Rotz und Wasser geheult und habe kleine Zusammenbrüche gehabt. Aber es war okay, weil ich wusste, okay, wenn ich das jetzt rauslasse, es scheint auch am nächsten Morgen wieder die Sonne und es geht wieder aufwärts und es lohnt sich, dran zu bleiben. Also das habe ich ganz stark in dieser Situation, in diesen Jahren erlebt, beziehungsweise auch gelernt. Und das ist das, was mich auch trägt, was mich durch die ganze Zeit auch getragen hat. Natürlich auch mein Mann, der sehr zurückhaltend war in dieser Zeit, der alles mitgetragen hat auch, der natürlich auch sehr viel länger gebraucht hat, um sich an diese Situation zu gewöhnen, dass unser Kind halt eben nicht in die Schule oder in das Schulsystem passt. Aber er hat sich ja da auch Riesensprünge gemacht für sich selbst in seiner Entwicklung. Und das ist natürlich auch schön zu beobachten. Und es hat uns tatsächlich noch mehr zusammengeschweißt, als dass es uns auseinandergebracht hat. Also von daher, da bin ich auch sehr, sehr froh. Und ich bin echt froh, dass ich durch diese Zeit durchgegangen bin, weil jetzt diesen Stolz auch zu empfinden für unseren Sohn, was er geschafft hat auch, wie er sich auch reingehängt hat, was er alles auch über sich hat ergehen lassen und ergehen hat lassen müssen, das ist schon wirklich immens. Und es hat die Familie wirklich zusammengeschweißt. Also ja, 100%ig.
Wenn uns jetzt Hörerinnen zuhören, die denken, das könnte auf uns auch zutreffen, was hättest du für Empfehlungen? Also natürlich empfehlen wir das Buch zu lesen, weil da noch viel mehr drin steckt, weil es eben, ich finde es so eine schöne Mischung aus Erfahrungsbericht und dass du auch beschreibst, wie es euch damit ging, aber eben auch fundierten Infos, weil du mittlerweile auch zur Expertin geworden bist für das Thema. Wie würdest du das handeln, wenn man den Verdacht hat, auf Hochbegabung oder das irgendwie mit dem Kind, dass da was nicht passt? Also im nicht negativen Sinne, dass es anders ist, ja.
Ja. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich die Vermutung habe, dass mein Kind sehr gut begabt ist oder auch vielleicht hochbegabt sein könnte, würde ich überlegen, dass ich erstmal danach schauen lasse, wenn es Probleme gibt. Also das möchte ich gerne einschränken, weil es gibt auch, glaube ich, ganz, ganz viele hochbegabte Kinder und Jugendliche, die ganz problemlos durch die Schule wandern, die gut anpassungsfähig sind, wo es überhaupt keine Probleme gibt. Aber es geht halt um diese, sage ich mal, 15%, das ist aus dieser Rost-Studie erwiesen, das sind circa 15% aller überdurchschnittlichen und hochbegabten Kinder, die es betrifft, die vom Underachievement, von dieser Minderleistung in der Schule betroffen sind, wo die Spirale einfach dann irgendwann auch stark nach unten gehen kann. Ich empfehle diesen Eltern, eine Begabungsdiagnostik möglichst früh zu machen, um einfach abklären zu lassen, in welchem Begabungssetting oder in welchem Begabungsfeld ist denn mein Kind. Und das Schöne an der Begabungsdiagnostik ist auch, dass man ein Gutachten danach bekommt. Und mit diesem Gutachten kann man dann auch wiederum zu den Lehrkräften gehen oder zu den ErzieherInnen und kann das vorlegen und kann gemeinsam schauen, welche Möglichkeiten haben wir, dem Kind zu begegnen und es zu fördern und natürlich auch zu fordern. Also diese Kommunikation auf Augenhöhe und die offene Kommunikation finde ich auch unglaublich wichtig, auf beiden Seiten, sei es jetzt der Institution oder sei es jetzt des Elternhauses, wirklich in die offene und respektvolle Kommunikation zu gehen, um wirklich das Bestmögliche für das Kind zu erreichen, weil das Kind steht im Mittelpunkt und das ist das Wichtigste. Also Begabungsdiagnostik und offene, wertschätzende Kommunikation, das sind meine Empfehlungen. Und sich zu informieren über das Thema und vielleicht auch den Lehrkräften so ein bisschen Informationen an die Hand zu geben.
Ja, und jetzt hast du ja, also ich glaube, im Schreibprozess des Buches war dein zweiter Sohn dann auch in der Diagnostik, oder wenn ich das richtig erinnere, und ist auch hochbegabt, da konntest du jetzt sicher viel mitnehmen schon von deinen Erfahrungen, oder?
Jein. Ein klares Jein.
Ein klares Jein.
Schön. Ja, er hat tatsächlich den gleichen Gesamt-IQ-Wert. Das ist das, was die beiden verbindet, aber das war es, glaube ich, auch schon.
Okay.
Die beiden Kinder sind wirklich schwarz-weiß, sehr unterschiedlich, während unser älterer Sohn sehr sachlich orientiert ist, technisch affin ist und viele Dinge selbstständig macht und alleine schon mit 5 Jahren auf eine Ferienfreizeit gefahren ist, so ist unser jüngerer Sohn doch sehr, sehr anhänglich gewesen, sehr hochsensibel. Das haben wir auch in dem Prozess erfahren, die Hochsensibilität und die Hochbegabung. Und es hat sich völlig anders dargestellt, zumal unser Sohn auch gemobbt wurde in der Schule, also unser jüngerer Sohn. Und das war natürlich nochmal eine andere Qualität, die wir hatten. Und deswegen hat er dann auch irgendwann Schule verweigert. Und als unser jüngerer Sohn 14 Jahre alt war, hat er gesagt, Mama, ich will auch so einen IQ-Test machen wie mein Bruder. Also er hat es eingefordert, weil er wollte das auch wissen, vielleicht auch, weil er einfach sich auch gleich behandelt fühlen wollte in dem Moment. Und wir haben diese Diagnostik gemacht und bei ihm kam halt ein sehr hohes sprachliches Verständnis raus. Er lernt gerade Japanisch übrigens, so nebenbei.
Krass. Und,
ja, das ist wirklich krass. Also ich bewundere das auch. Und das ist seine große Stärke und er philosophiert gerne, ist sehr emotional. Also das krasse Gegenteil von seinem Bruder. Und dieses Gutachten hat uns leider nicht geholfen in der Schule, weil die mit Hochbegabung überhaupt nichts anfangen konnten. Er ging auf eine Gesamtschule, auf eine integrierte Gesamtschule. Und für die war das Thema ganz weit weg und da ist auch nie irgendwo ein Blick drauf geworfen worden. Ich glaube, die Förderschullehrerin, die da war, die hatte das erste Mal in ihrem Leben eine Begabungsdiagnostik gesehen. Also von daher, das verlief im Sande. Wir haben einen Schulwechsel dann hinter uns gebracht, wo er aber auch Schwierigkeiten hatte, weil es ihm einfach zu langsam ging alles. Und mittlerweile ist es so, dass er seine allgemeine oder verlängerte Schulpflicht erfüllt hat. Er ist zu Hause, aber er macht, also ohne Schulabschluss auch, aber er macht gerade auf dem zweiten Bildungsweg über einen Anbieter macht er seinen Realschulabschluss nach, möchte danach Abitur machen und möchte dann auch studieren. Also er hat da seine Pläne, aber es ist ein ganz anderer Weg als die von unserem älteren Sohn.
Deswegen habe ich gefragt, weil ich das so spannend finde, auch nochmal für unsere HörerInnen, wie unterschiedlich die Wege sind, wie individuell und dass Hochbegabung nicht gleich Hochbegabung ist, wie bei jedem von uns auch. Ne? Eine Diagnose ist nicht bei jedem dann gleich ausgeprägt, symptomatisch oder eben auch in der Lösungsorientierung, was für den einen passt, passt für den anderen nicht. Und das fand ich bei dir jetzt einfach so anschaulich, dass du da nochmal drauf geschrieben hast. Und da haben wir einen ganz anderen Weg gefunden oder finden müssen auch. Und das macht es für mich so bereichernd, dass man eben verschiedene Blickwinkel drauf bekommt.
Mhm. Ja, das denke ich auch. Also ich bekomme auch ganz viele Zuschriften von Eltern, von Müttern, die erstmal sehr dankbar sind, dass sie sich nicht mehr alleine fühlen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich bin angetreten und habe gesagt, wenn ich nur einer Familie helfen kann, dann hat sich das Buch schon gelohnt. Und ich habe so viele Bücher verkauft, das ist der helle Wahnsinn, da hätte ich nie mit gerechnet. Und ich bekomme so viele Zuschriften und jede Geschichte ist anders. Jede Geschichte stellt sich anders dar. Und wenn ich dann gefragt werde, hast du Tipps, dann muss ich immer sagen, es tut mir leid. Ich bin in dem Fall nur in Anführungsstrichen Mutter, ich bin keine Therapeutin, aber ich kann Hilfestellung geben, wo Hilfe zu erwarten ist, zum Beispiel in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder bei irgendwelchen Therapeuten, die ich mittlerweile auch kennengelernt habe, bei Coaches etc. Also das ist dann, was ich weitergeben kann, aber jede Geschichte ist anders, wie du gesagt hast.
Ich denke, das ist insgesamt ein sehr wichtiges Learning für alle. Das gilt ja für die meisten Diagnosen. Es gibt so einen gemeinsamen Nenner. Man sagt dann in der Psychologie auch die Kernsymptome oder die Kernausprägungen auch. Also dann in diesem Fall zum Beispiel eben dieser überdurchschnittliche Wert in dieser Intelligenztestung und dann aber tatsächlich doch wieder trotz dieses gemeinsamen Kerns, diese ganz verschiedenen Ausprägungen, auch bei Depressionen, das sieht einfach auch nicht immer gleich aus. Auch ADHS ist nicht einfach nur wild und zappelig. Autismus ist nicht nur Inselbegabung und kann niemandem in die Augen gucken. Und all das ist so wichtig, dass wir den Blick da dafür öffnen. Denn, die Diagnostik muss sich auf gewisse Dinge einfach festlegen. Es ist einfach ein ganz pragmatisches Problem. Aber wir Menschen, die mit diesen Menschen dann zu tun haben, interagieren oder so, dürfen gerne von diesen klischeehaften Überzeichnungen von psychischen Besonderheiten oder Ausnahmeverdrahtungen dann einfach mal ein bisschen Abkehr nehmen und sagen so, okay, und es äußert sich bei dir so. Und das finde ich wirklich dann in dem Fall auch an eurer persönlichen Geschichte sehr schön aufgezeigt.
Ja, also ich denke auch, es ist ja oft die Diskussion, braucht man überhaupt eine Diagnose? Ne? Weil jeder Mensch ist anders und das ist auch gut so. Wofür braucht man eine Diagnose? Aber ich denke, auf der einen Seite steckt es Menschen natürlich in gewisse Schubladen. Nach dem Motto, aha, der ist hochbegabt, dann ist der so und so. Oder der hat ADHS, okay, dann ist der so und so. Aber auf der anderen Seite ist es so hilfreich, wenn ich eine Diagnose erstmal habe, auch durchaus für das Kind, dass das Kind auch für sich erkennt, okay, ich bin anders, ich habe das und das und ich kann dann damit dann auch besser damit umgehen. Und natürlich auch, um gezielt Hilfe zu bekommen. Genau. Von daher ist so eine Diagnose durchaus auch wertvoll, aber die darf auch danach dann auch wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil die Individualität jedes Kindes ist natürlich wichtig und jedes Menschen. Und darauf dann auch sich einzustimmen und Lösungen zu finden, das ist dann die Herausforderung.
Ja. Nein, ich finde schon die Diagnose auch sehr wichtig, so auch im Erwartungsmanagement. Oder? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn man erst sehr spät auch diagnostiziert wird, wie wir jetzt immer mehr auch erleben, dass Menschen spät mit ADHS oder Autismus-Spektrum diagnostiziert werden und plötzlich merken, dass sie schon immer an der Front gekämpft haben, wegen den Erwartungen der Gesellschaft, der anderen Menschen, der Familie, wo aber ihr Gehirn einfach nicht so funktioniert, ja, dann kann eine ganz große Last auch von einem abfallen. Deswegen finde ich auch da wieder die Diagnostik einfach für einen selber schon auch ein bisschen so, ich habe eine Erklärung. Das nimmt mich nicht von der Verantwortung aus, vielleicht auch an mir zu arbeiten oder meinen Weg in dieser Gesellschaft zu finden, in unserem Zusammenleben, in Beziehungen oder so. Aber ich habe mal ein bisschen eine Erklärung dafür, warum mir manche Dinge schwerer fallen, warum manche Situationen für mich besonders herausfordernd sind und. Das finde ich doch schon ganz, ganz wichtig für die eigene Psychohygiene, um damit umgehen zu können. Und eben, wie du sagst, der zweite sehr wichtige Punkt ist, die gezielten Hilfen zu bekommen. Auch ganz pragmatisch finanzieller Art, oder dass diese Hilfen dann auch finanziert werden von der Versicherung und oder von der Schule oder vom Land, dass man einen Förderpädagogen kriegt und, und. Das sind halt alles Dinge, für die man das auch braucht. Das muss man einfach so pragmatisch nehmen, wie es ist.
Ja. Genau.
Meine letzte Frage, das wäre aber eigentlich nur so ein bisschen Interesse für den, also weil die Katharina hat mir aufgeschrieben, dass es ein Mutmachbuch ist aber es, der Titel ist Hochbegabt gescheitert. Also das Scheitern, warum ist Scheitern im Titel, wenn ich fragen darf?
Ja, die Titelsuche war tatsächlich nicht so einfach, aber dieser Titel war irgendwann da. Also es war magisch, von heute auf morgen war der einfach da und ich habe gesagt, okay, ich muss auch dieses Scheitern, dass man diesen Widerspruch Hochbegabung und Scheitern, dass man den wirklich so ganz plakativ mit drauf nimmt, um gerade diese Familien auch abzuholen, wo eben genau das der Fall ist. Und um auch die Gesellschaft aufzurütteln, dass man auch hochbegabt scheitern kann. Und deswegen auch der kleine Zusatz und neue Türen öffnen sich, damit der Lichtblick natürlich wieder da ist. Aber es war erst mal ein Scheitern. Und so haben wir es auch empfunden, ein Scheitern nicht des Kindes, aber das Scheitern am Schulsystem vor allen Dingen. Also das war das Wichtigste. Noch nicht mal an der Gesellschaft, noch nicht mal an Vereinen oder sonst irgendwas, sondern vor allen Dingen am Schulsystem das Scheitern. Und deswegen wollte ich das so ganz plakativ mit draufnehmen. Und ja, natürlich ist es ein Mutmachbuch, weil die neuen Türen sich ja auch wieder geöffnet haben und um auch zu zeigen, okay, es geht immer irgendwo weiter. Es gibt immer wieder irgendwo eine Lösung. Dranbleiben, suchen, sich informieren, recherchieren, sich einsetzen fürs Kind und wieder und wieder und wieder. Und auch wenn es Widerstände gibt und auch wenn es Absagen gibt, immer wieder dranbleiben. Also wir waren auch fast so weit, dass wir in die Öffentlichkeit, in die Presse gegangen wären, hätte dieser Versuch, ihn auf diese Schule zu bringen, wäre der gescheitert. Dann hätten wir überlegt, okay, welche Maßnahmen kommen jetzt? Und weil es kann nicht sein, es gibt diese hochbegabten Förderung, die wird immer so stark angepriesen und auch Schulen mit hochbegabten Siegel und so weiter. Aber das ist meistens ausgerichtet auf die Hochleister. Und nicht alle Hochbegabten sind Hochleister. Und genau darauf möchte ich aufmerksam machen. Und deswegen so der kleine Widerspruch im Titel, aber auch der Widerspruch in dem, wie es gemeint ist.
Okay, ja, danke. Sehr gut. Okay, wie die Katharina schon gesagt hat, wer überlegt oder jetzt gerade irgendwie so ein kleines Lämpchen im Kopf hat, wo du denkst, vielleicht gucke ich da mal bei uns genauer hin, sollte das Buch lesen. Und dafür haben wir wieder eine Verlosung für unsere Steady-Unterstützungen in petto. Und ja, schreibt uns gerne, wenn ihr sagt, ich glaube, da würde ich gerne mehr drüber erfahren oder möchte ich bei unserem Kind mal genauer hinschauen und dann losen wir das wieder aus. Katharina schreibt es wieder in die Steady-Mail zur nächsten Folge. Und jetzt würde ich dich, Susanne, bitten, noch kurz nochmal abschließend zu sagen, wo findet man dich, wo findet man das Buch, kann man mit dir in Kontakt kommen, wenn man noch eine persönliche Frage hätte zur eigenen Situation wohin darf man sich wenden?
Also ich habe mittlerweile auch eine eigene Webseite. Kommt zugute, dass ich eine Werbeagentur habe, da kann ich das alles schön machen mit Marketing und so. Aber ich bin im Internet unter susanneburzel.de. Und dort findet man alles über mich. Ich habe dort auch einen Blog, also man kann dort auch Blogartikel über Hochbegabung lesen. Ich fülle den wöchentlich mit neuen Input. Und dort findet man auch, wo man mein Buch bestellen kann, auf Amazon natürlich, aber auch im lokalen Buchhandel. Dort ist es bestellbar. Dort sind auch meine Kontaktdaten drauf. Ich habe auch einen Newsletter, wo ich informiere. Also von daher, da bin ich gut aufgestellt. Aber natürlich auch auf Social Media. Also wenn ihr danach Susanne Burzel sucht, dann findet ihr mich sicher.
Sehr cool. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du uns deine Geschichte mitgebracht hast und dass du sie aufgeschrieben hast für andere, die diesen wirklich, wie es klingt, sehr kräftezehrenden Weg gehen müssen, dürfen. Und danke dafür.
Danke für deine Zeit. Ich danke euch für die Einladung zu dem Podcast. Es hat mich wirklich gefreut und es hat mir auch Spaß gemacht. Danke.
Danke. Das ist schön.
Uns auch.
Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.